ARD.
Ich würde gar nicht sagen, dass mein Umgang, glaube ich, der Blick auf den Tod passt besser, dass der entspannt ist. Ich würde sagen, wenn es jetzt hart auf hart kommt, keine Ahnung, wie ich mich dann verhalte, wie groß meine Angst ist, wie doll mein Festhalten ist, vor allen Dingen, wenn es auch gar nicht um meinen Tod, sondern um den Tod der Menschen geht, die mir wirklich nahestehen. Aber in der Annäherung an das Thema oder in dem Sprechen oder Schreiben über das Thema und im Umgang mit Sterbenden habe ich tatsächlich in den letzten Jahren ganz, ganz viel gelernt und fühle mich sicher, wenn man das so sagen kann, oder ein Stück unerschrockener.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Anne-Dore Krohn und Nadine Kreuzhaller.
Dieser Podcast führt jede Woche an neue Orte, an Orte, die als Schauplätze in aktuellen Romanen eine Rolle spielen oder auch an Orte, an denen diese Romane entstehen. Wir waren zuletzt im Kino, wir waren in einem russischen Supermarkt, wir sind Zug gefahren oder haben sogar Betten getestet. Und das könnt ihr alles nachhören. Alle Folgen von Orte und Worte sind in der ARD Audiothek zu finden, unter anderem. Und diesmal, Nadine, hast du mit der Autorin Susan Pastor einen Friedhof besucht. Warum? Was hat euch dahin geführt?
Ja, zum einen der neue Roman von Susan Pastor, Von hier aus weiter heißt der. Und er erzählt eben von Tod und von Trauer, von Verlust, von Loslassen und davon, wie eine Frau, eben eine Hinterbliebene, eine Trauernde, ja, sich erst aufgibt, aber dann zurück ins Leben findet. Und außerdem sind Friedhöfe Plätze, wo Susanne gerne spazieren geht, um nachzudenken, um abzuschalten. Ja, deshalb stand natürlich der Treffpunkt ziemlich schnell fest.
Ja, kann ich verstehen. Das sind ja auch oft so grüne Oasen in Berlin, wo es dann so friedlich ist und still, man sich auf eine Bank setzen kann. Es gibt ja aber sehr viele Friedhöfe in Berlin. Und welchen habt ihr euch ausgesucht?
Ja, Stichwort grüne Oase. Ich glaube, einer der schönsten Friedhöfe ist der St. Matthäus-Kirchhof in Berlin-Schöneberg. Ist auch einer der ältesten der Stadt aus der Gründerzeit. Steht unter Denkmalschutz. 1856 wurde er geweiht. Und man sieht hier wirklich viele sehr aufwendig gebaute Mausoleen und Familiengruften, ganz alte. Und hier liegen auch einige Promis und wichtige Persönlichkeiten, wichtige historische Persönlichkeiten. Rudolf Virchow zum Beispiel, Rio Reiser und die Brüder Grimm.
Von hier aus weiter, so heißt der neue Roman von Susan Pastor. Und es geht um Tod und Trauer. Das passt natürlich wirklich gut zum Friedhof. Und ich dachte, das ist ja wirklich ihr Thema. Ich erinnere mich noch an ihren Roman. Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster. Da ging es auch schon um den Tod. Das erzählte von ehrenamtlicher Sterbebegleitung. Und das wurde sogar verfilmt für die ARD mit Iris Berben. Wovon genau erzählt Susan Pastor denn jetzt in diesem neuen Roman?
Ja, im Mittelpunkt steht Marlene. Sie hat gerade ihren Mann verloren. Er hatte sich entschieden, nach einer ausweglosen Diagnose sein Leben selbst zu beenden. Und Marlene ist pensionierte Grundschullehrerin und ja, sie betäubt ihre Trauer jetzt mit Beruhigungspillen, schottet sich ab, weist auch jedes noch so gut gemeinte Hilfsangebot weit von sich. Denn da ist neben der Trauer noch ein anderes sehr starkes Gefühl, nämlich wirklich Wut, ganz starke Wut. Sie ist wütend auf ihren gestorbenen Mann. Warum, soll hier noch nicht verraten werden. Das würde zu viel spoilern. Jedenfalls will sie auch bald abdanken, hat sie sich vorgenommen. Oha. So ihr Plan, ja. Aber dann tritt ein junger Mann namens Jack in ihr Leben. Er kommt als Klempner, um ihren Abfluss zu reparieren. Und er bleibt, kurz gesagt, als Mitbewohner und Freund, der noch dazu ein fantastischer Koch ist. Und als eine alte Freundin von Marlene sich meldet, muss sie kurzerhand nach Wien reisen und damit beginnt ein Roadtrip, der ihr Leben gründlich ändern wird. Und mit dabei dann eben Jack und die Ärztin Ida. Und das ist so ein Buch, ja, das habe ich in einem Rutsch durchgelesen, wirklich mit Begeisterung. Susan Pastor trifft wirklich genau den richtigen Ton. Sie erzählt warmherzig, aber eben nicht rührselig, humorvoll und komisch, aber nicht spottend oder sie macht sich auch nicht lustig. Und du hast ja gesagt, du kennst auch dieses andere Buch von Susan Pastor und dann steht einer auf und öffnet das Fenster. Auch schon hier hat sie diesen besonderen Ton getroffen. Insgesamt ist das hier ihr neuer Roman, ihr fünfter Roman. Sie ist Jahrgang 57, lebt in Berlin, war Journalistin und Übersetzerin und hat vor 15 Jahren erst ihr Debüt veröffentlicht. Ein fabelhafter Lügner. Und der war noch inspiriert von ihrer eigenen jüdisch-ungarischen Familiengeschichte. Und in einem Interview hat sie mal gesagt, sie musste diese eine Geschichte, die Geschichte ihres Vaters, schreiben. Und erst danach war es ihr möglich, sich Geschichten auszudenken. Und was jetzt all ihre Bücher gemeinsam haben, ist eben dieses Tragische und Komische, so nah beieinander. Und ja, wir haben auch viel gelacht bei unserer Begegnung auf dem Friedhof, aber auch über sehr ernste Themen gesprochen. Über das Verhältnis zum Tod zum Beispiel, über das Schreiben. Und außerdem haben wir das Grab der Brüder Grimm gesucht.
Tja, ich bin gespannt und freue mich auf Tragik und Komik mit Nadine und Susan Pastor auf dem St. Matthäus-Kirchhof in Berlin-Schöneberg.
Hallo Susanne, schön, dass wir uns treffen auf diesem alten St. Matthäus-Kirchhof. Ich glaube, hier findet sogar gerade eine Beerdigung statt oder fand statt. Jedenfalls sehen wir hier Männer in schwarzen Anzügen auf uns zulaufen. Es steht auch ein Wagen da, wo normalerweise Kränze drauf liegen. Warum hast du diesen Friedhof als Treffpunkt ausgesucht?
Es ist im Grunde genommen der naheliegendste Ort, wenn es darum geht, einen Ort zu benennen, in dem mein oder an dem mein Roman spielt. Und auch weil ich finde, dass es einer der schönsten von Berlin ist.
Ja, was macht ihn denn so schön?
Also einmal kann man jetzt zum Beispiel sehen, wenn man sehen könnte, dass es einen Berg hat, was in Berlin ja nun wirklich sehr spektakulär ist. Und
so eine richtige Allee, ne? Von hohen Bäumen sehen wir da vor uns.
Ja, er ist einfach eben besonders grün. Und hat einfach schöne Gräber, da kann man einfach rumlaufen und sich gut fühlen dabei und Kontakte aufnehmen, was auch immer man auf Friedhöfen so macht.
Ich muss gestehen, ich bin nicht so oft auf Friedhöfen. Und ich weiß auch nicht, frage mich gerade, fühle ich mich gut? Also viele finden Friedhöfe ja auch gruselig, unheimlich, irgendwie möchten sie da nicht sein. Also, was für Gefühle lösen die bei dir aus, Friedhöfe?
Ich kenne eigentlich kaum jemanden, der Friedhöfe gruselig findet. Ich möchte auch nicht um Mitternacht im November hier rumlaufen. Aber bei Tageslicht, ich finde es friedlich. Also hier liegen Leute, die wahrscheinlich in ihrem Leben möglicherweise viel Streit, viel Konflikte hatten oder so. Und jetzt ist Ruhe hier. Und das gefällt mir gut. Mir gefällt auch, dass es so diese Übereinkunft gibt, dass es auf Friedhöfen auch eher still zugeht, dass man die Leute in ihrer Trauer respektiert, die hier sind, wenn sie trauern. Und das machen ja schon einige. Das wäre jetzt meine Sache nicht. Aber dieses Zwiesprache halten mit Verstorbenen ist ja schon was, was für viele Leute große Bedeutung hat. Und bei mir ist es einfach so, es ist wie durch einen schönen Park zu gehen. Und ich bin umgeben von Menschen, die nicht mehr existieren, aber die da waren, die eine Geschichte hatten, die eine Familie hatten, die Nachkommen hatten und Vorfahren. Und ich bin Teil davon. Mhm. Obwohl ich gar nicht so genau weiß, ob ich großen Wert drauf lege, später mal selber irgendwo auf dem Friedhof zu liegen. Finde ich es gut, dass andere das machen. Ja, es gefällt mir eigentlich hier. Ich finde das irrsinnig anstrengend, im Laufen zu reden. Ich bin eigentlich jetzt nicht noch so im Seniorenmodus drin, aber ich merke dieses Reden. Ja. Reden und der Berg. Es ist ein Berg.
Stimmt, wir sind hier gerade bergauf gelaufen, diese Allee entlang.
Aber jetzt guck doch mal, wie schön das hier ist. Also es ist auch von der Architektur her dieser, ich habe keine Ahnung, also sind das jetzt Mausoleen von reichen, wohlhabenden Berlinern oder, aber ich finde es einfach immer wieder schön, mir sowas anzugucken, was sich die Leute ausgedacht haben. Um sich ein Stück Ewigkeit zu sichern oder die Nachfahren zu beeindrucken und wie bescheiden andere sind oder wie morbide so ein Totenschädel, den wir jetzt gerade sehen.
Ein Totenschädel auf einem Grabstein.
Vielleicht hat er ja Gruselgeschichten geschrieben, wir wissen es nicht. Er steht nicht dazu da.
Ich würde mal vorschlagen, dass wir uns doch mal auf eine Bank setzen und mal in deinen Text einsteigen. Der ja auch eine Friedhofsszene hat. Das sind kleine Urnengräber hier, vereinzelte Steine, die hier stehen. Opa Dieter
Opa
steht
Dieter,
auf einem.
Wie rührend, ja.
Ja. Wir tauchen kurz mal in dein Buch ein, in deinen Roman, von hier aus weiter und treffen Marlene auf dem Friedhof. Kurz noch mal zur Erklärung, Marlene,
trauert um ihren Mann Rolf. Er hat sich selbst das Leben genommen nach einer schweren Krankheit. Und sie ist vor allem wütend auf ihren Mann. Wir treffen sie auf dem Friedhof. Sie versucht, mit ihrem verstorbenen Mann Rolf zu sprechen, Kontakt aufzunehmen, ihre Wut irgendwie loszuwerden. Das ist die Szene und da steigen wir jetzt mal ein.
Sag mal, was soll das? Nein, so ging das nicht. Ihre Stimme hörte sich an wie die eines kleinen Mädchens, das von jemandem angerempelt worden war. Was das soll, wiederholte sie, diesmal lauter. Rolf, hallo? Warum machst du das? In der Ferne hörte sie den Berufsverkehr auf der Bundesstraße rauschen, durchsetzt vom Hupen der LKWs, die wie Nebelhörner klangen. Du bist so ein Arschloch, sagte sie, diesmal wieder leiser. So ein unglaubliches Arschloch. Eine Nebelkrähe landete auf dem Kranz der Kreissparkasse und flatterte zeternd davon, als sie Marlene entdeckte. Sie konnte das nicht. Sie konnte weder Bäume noch Gräber anbrüllen und Geister erst recht nicht. Davon abgesehen hielt sie es für äußerst unwahrscheinlich, dass Rolfs Seele an diesem deprimierenden Ort herumlungerte und auf ein Gespräch mit ihr wartete. Hier war nichts außer Natur, die sich bis auf die Chrysanthemen mit ihrer Sterblichkeit abgefunden hatte und dazu ein Haufen Müll, den mal einer wegräumen sollte, weil es einfach nur scheußlich aussah. Eigentlich konnte es ihr egal sein. Das nächste Mal würde sie erst in Form einer Urne an diesen Ort zurückkehren, um sich in einiger Entfernung von Rolfs Grab anonym bestatten zu lassen. So war es ausgemacht. Vorher nicht. Sie hatte hier nichts zu suchen. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Vielen Dank. Ja, passenderweise sitzen wir auf einer Bank am Rand eines Urnengräberfeldes. Die Form der Grabsteine ist ja eigentlich gleich. Das sind so Rechtecke, hochkant. Die Inschriften unterscheiden sich. Rest in Peace, Opa Dieter. Dann der volle Name mit Foto sogar, sehe ich. Einige Urnengräber sind umgeben von blühenden Blumen. Andere sind so ganz kahl und nackt. Du hast es gerade schon mal ganz kurz angesprochen, dass du nicht genau weißt, ob du eigentlich dir so einen Ort für dich selber wünschst. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Was ich immer wieder feststelle, ist, dass ich eigentlich einen Friedhof nicht unbedingt oder ein Grab nicht unbedingt brauche, um mich an einen Menschen zu erinnern. Also ich habe bisher meine Großeltern verloren und bin gar nicht mehr an einem Grab gewesen, sondern erinnere mich ganz anders an die beiden. Wie geht's dir? Findest du, Gräber sind nötig, um Menschen zu gedenken, um sich an sie zu erinnern?
Ich glaube, da gibt es keine Antwort, die allgemeingültig wäre, sondern eine sehr individuelle Antwort. Und ich weiß eben von vielen, denen das ganz, ganz viel bedeutet, diese Orte zu haben. Bei mir persönlich ist es ähnlich, wie du es beschrieben hast. Mein Vater ist 78 gestorben. Er liegt in Hannover auf dem jüdischen Friedhof. Und ich bin kein einziges Mal seitdem da gewesen. Und das einzige Mal, wo ich es mal halbherzig versucht habe, irgendwie 30 Jahre später, war ausgerechnet der eine Tag in 3 Jahrzehnten, wo dieser Friedhof geschlossen hatte und ich nicht raufkam. Und das fand ich dann schon sehr bezeichnend. Aber ich bin ein bisschen bescheidener geworden in dieser Hinsicht oder habe meine Meinung diesbezüglich geändert. Das war im Zuge des Buchs, was ich 2017 veröffentlicht habe, und dann steht einer auf und öffnet das Fenster, was ja auch mit Sterben und Tod zu tun hatte. Und in dem Kontext habe ich was geschrieben, das hatte ich da bei der Recherche entdeckt, und lass die Carla sagen, dass sie gerne als Schwarzpulverbeigabe in einer Rakete explodieren würde. Das stellt sie sich toll vor. Und das war auch meine Idee. Und ich habe meinem Mann und meiner Tochter das erzählt. Und die waren so sauer, vor allen Dingen meine Tochter. Und dann haben wir ein ernsthaftes Gespräch geführt und wir sind uns einig geworden, und das finde ich irgendwie einen guten Beschluss, dass ich hier überhaupt nichts bestimme. Dass die Hinterbliebenen entscheiden sollen, was mit mir passiert, weil ich, mir kann es ja egal sein, ich werde es nicht mehr erfahren. Aber dass die bleiben, letztendlich entscheiden, an was für einem Ort sie trauern wollen. Und damit fühle ich mich gut. Also so ist der Deal. Ich sterbe und die entscheiden. Und ich denke, die werden eine schöne Lösung finden für sich.
Ja, das ist ein guter Punkt, weil letztendlich bekommt man es selber gar nicht mehr mit. Trotzdem, irgendwie bleibt da immer das Bedürfnis, ne, das selbst noch bestimmen zu wollen.
Ja, es ist so ein bisschen Eitelkeit auch, das Ganze bis auf die Playlist zu choreografieren. Und irgendwie, es ist irgendwie so eine andere Form von Anhaftung und Festhalten wollen und Kontrolle. Ich meine, es ist schon demütig genug, dass man stirbt. Und es ist auch menschlich, das irgendwie orchestrieren zu wollen und nochmal irgendwie aus dem Grab heraus oder aus dem Sarg heraus zu sagen, du gehst noch ein Stück nach links und das mach ihr. Aber im Grunde genommen ist es doch eigentlich doof. Also die Beisetzung, alles, was danach passiert, das dient ja dazu, dass die Lebenden, die Überlebenden sich lebendiger fühlen, dass sie sich an den Sterbenden, den Gestorbenen erinnern und sein Leben oder ihr Leben feiern, aber doch nicht darum, wie ich das irgendwie gerne gehabt hätte. Das halte ich doch für sehr, sagen wir, menschliche Eitelkeit. So.
Ja, vielleicht ist es das. Andererseits steckt auch der Gedanke dahinter, finde ich, ich habe das mitbekommen im Freundeskreis, wenn Eltern sterben und man weiß so gar nicht, wie hätten sie es denn gerne gehabt? Wollen sie verbrannt werden? Würden sie gerne im Sarg beerdigt werden? Welche Musik soll gespielt werden, dass das auch überfordern kann, wenn man so gar nichts weiß? Also das kann ja auch die Dinge sehr erleichtern, wenn derjenige, der stirbt, sich vorher Gedanken gemacht hat und die auch mitgeteilt hat.
Ich denke, Gespräche sind sowieso immer gut. Gespräche mit den Eltern sind gut, wie sie es haben wollen oder wo sie flexibel sind. Ich habe zum Beispiel mit meiner Mutter immer, sie hat sehr viel darüber gesprochen, wie sie es gerne hätte, wenn sie tot ist. Und ich habe mich ja drüber hinweggesetzt, weil meine Mutter, und das war natürlich vielleicht etwas übergriffig, aber es war für diejenigen, die dann eingeladen wurden und die sie dann nochmal gefeiert und ihrer gedacht haben, so, so schön, dass ich dachte, doch, wenn du das jetzt mitgekriegt hättest, würdest du sagen, gut, dass du nicht auf mich gehört hast. Meine Mutter wollte immer was ganz, ganz Bescheidenes und nur drei Leute und keiner sollte eine Rede halten, bloß nicht. Und ich fand das irgendwo, dass sie mehr haben sollte. Und da ich jetzt allein verantwortlich war für den Ablauf, habe ich das dann so gestaltet, wie ich es fand, dass auch ihre Freunde verdient haben. Und ich denke, das kann man machen. Aber trotzdem waren die Gespräche vorher wichtig, um so ein bisschen so einen Anhaltspunkt zu haben. Und ich habe viele Dinge damit eingebaut, von denen ich sicher war, dass sie ihr auch gefallen hätten.
Ja, Gespräche, total wichtig. Nur ist es ja so schwierig, über den Tod zu sprechen, finde ich, und über das Ende. Du scheinst einen sehr unverkrampften und auch entspannten, wenn ich das so sagen darf, Umgang gefunden zu haben mit dem Tod und mit dem Sterben oder einen Blick darauf. Aber vielen Leuten fällt es ja wahnsinnig schwer. Es ist ja doch immer noch so ein Tabuthema. Man schiebt es ja lieber weg von sich.
Das ist ja auch der Grund, warum ich vor 15 Jahren mit der ehrenamtlichen Hospizarbeit angefangen hatte, weil mir das aufgefallen war, wie tabu dieses Thema ist und wie wenig wir alle damit zu tun haben wollen. Und dazu kam eben so eine Neugier. Gibt es irgendwie eine andere Form des Lebens und Sterbens? Kann das beieinander nebeneinander existieren? Und ich muss sagen, dass mich das unendlich bereichert, diese Arbeit. Und diese vielen Begegnungen oder Konfrontationen auch mit unserer Sterblichkeit. Ich würde gar nicht sagen, dass mein Umgang, der Blick auf den Tod passt besser, dass der entspannt ist. Ich würde sagen, wenn es jetzt hart auf hart kommt, keine Ahnung, wie ich mich dann verhalte, wie groß meine Angst ist, wie doll mein Festhalten ist, vor allen Dingen, wenn es auch gar nicht um meinen Tod, sondern um den Tod der Menschen geht, die mir wirklich nahestehen. Keine Ahnung, ob diese Entspanntheit dann tatsächlich existiert. Aber in der Annäherung an das Thema oder in dem Sprechen oder Schreiben über das Thema und im Umgang mit Sterbenden habe ich tatsächlich in den letzten Jahren durch diese Arbeit ganz, ganz viel gelernt und fühle mich sicher, wenn man das so sagen kann, oder vertraut oder ein Stück unerschrockener. Ja, so kann man das, glaube ich, nennen.
Gibt es da irgendetwas aus dieser ehrenamtlichen Arbeit als Sterbebegleiterin, wo du sagen würdest, okay, das Das wusste ich vorher nicht, das habe ich dadurch gelernt.
Also mal abgesehen davon, dass es natürlich so Dinge gibt, die zum Sterbeprozess dazugehören und die wir schon in der Theorie gelernt haben. Also woran erkennt man, dass es bald zu Ende geht? Also solche ganz praktischen Dinge, die Sachen, die ich für mein Leben gut gebrauchen kann oder konnte, oder die große gute Erfahrung für mein Leben, die ich gemacht habe im Umgang mit Sterbenden, war, dass ich gelernt habe, die Klappe zu halten. Also man darf sich das jetzt auch nicht so wahnsinnig romantisch vorstellen. Also wir Mitarbeiterinnen, wir sitzen dann nicht am Bett und halten die Hand und nebenher stirbt ein Patient, sondern die sterben meistens allein. Wir machen Besuche, wir sitzen da, wir kommunizieren auf die eine oder andere Art. Und da habe ich gerade am Anfang irgendwie gedacht, ich muss jetzt die tollen Gespräche führen, ich muss jetzt irgendwas da reinbringen, was Schönes, was Gehaltvolles. Und zu lernen, dass es einfach gut ist, einfach nur präsent zu sein und still zu sein, weil es einfach nichts zu sagen gibt in bestimmten Momenten. Das war für jemanden wie mich eine irrsinnig gute und wichtige Erfahrung, von der ich auch glaube, dass mein lebendes Umfeld sehr profitiert und ich selber natürlich auch.
Hat dir denn auch diese Arbeit die Angst vor dem eigenen Tod nehmen können?
Nicht wirklich, weil ich glaube, jede Geschichte, die ich da miterlebte, ist eine individuelle Geschichte und viele von den Menschen, die ich begleitet habe, haben ein schwieriges Leben gehabt und auch einen schwierigen Tod. Ich habe einfach aufgehört, mir darüber Vorstellungen machen zu wollen. Ich denke, ich lasse mich von meiner Neugier leiten, aber ich würde jetzt an diesem Punkt nicht sagen, dass es für mich leichter ist oder sich unkomplizierter anfühlt, wenn ich mir vorstelle. Ich weiß auch immer noch nicht, wenn wir mal darüber sprechen, ob ich lieber zack, also einige Leute, die fallen um, haben Herzinfarkt, andere wünschen, haben noch lange Zeit und wünschen sich verabschieden zu können oder mit ihrem Leben abzuschließen, nochmal Revue passieren zu lassen, alles. Ich habe keine Ahnung, was mir lieber wäre, zumal es ja sowieso müßig ist. Es passiert, wie es passieren wird. Und was ich mir wünsche, ist ja die Akzeptanz, die notwendige Akzeptanz, die Dinge auch geschehen zu lassen, wie sie geschehen wollen. Wir werden sehen.
Was ich ja an diesem Buch auch wieder so mag und auch schon an Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster so mochte, ist dieser leichte Ton, dieser humorvolle, warmherzige Ton, mit dem du erzählst, der auch immer wieder einen schönen Sinn für Skurriles hat. Und natürlich ist so die Frage wahrscheinlich wahnsinnig schwierig zu beantworten, aber wie schaffst du es tatsächlich, so schwierigen Themen diesen leichten Ton abzutrotzen?
Wie schaffe ich das? Das kann ich wirklich nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass der Punkt, von dem aus ich eine Geschichte erzähle, einfach ein Punkt ist, der das mitsieht, weil Tragödien tatsächlich nie jetzt oder nichts passiert isoliert im Leben. Nichts passiert, auch die ganz schrecklichen Dinge, wenn man genau drauf guckt, haben irgendwo an den Rändern oder auch manchmal mittendrin plötzlich ganz skurrile Momente oder es muss noch nicht mal skurril sein, heitere Momente oder liebevolle Momente oder freundliche Momente. Und diese Momente auch mitzuerzählen und eine Rolle spielen zu lassen und sie einfach nur manchmal en passant zu erwähnen, reicht aus, um einer Szene die Schwere zu nehmen, ohne das, was traurig ist, ins Lächerliche zu ziehen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich mache mich nicht lustig über Schmerz und über Menschen, die trauern oder denen was Schlimmes passiert ist. Ich erzähle, was mit ihnen passiert und dann ist da aber noch irgendwas anderes. Und es reicht, das auch noch zu erzählen. Und schon wird aus beiden Ereignissen etwas, wo ich so ein bisschen switchen kann und so ein bisschen plötzlich lächeln muss oder ein anderes Bild auftaucht und die Situation plötzlich ein bisschen anders bewertet wird. Und ich glaube, das reicht auch. Das muss nur hingetupft werden. Und ich glaube auch, dass wir so Geschichten viel besser aufnehmen können oder genießen können.
Nimm uns doch mal mit vielleicht in deine Schreibwerkstatt so ein bisschen. Mich interessiert halt schon, wie du daran gehst an so ein neues Buchprojekt. Also was war jetzt zum Beispiel bei Von hier aus weiter zuallererst da?
Bei mir ist es tatsächlich oft eine Figur, die als erste da ist. Eine Figur, die mich plötzlich interessiert und ich oft nicht weiß, habe ich jetzt irgendwas gelesen in der Zeitung oder auf Facebook. Irgendwie ist so eine Figur auf einmal da und die interessiert mich. Und ich fange an, über die nachzudenken. Und meistens gesellt sich dann noch eine zweite dazu. Und dann fängt was an zwischen denen und ich frage mich, was können die zusammen machen? In welcher Beziehung stehen die zueinander? Sind es jetzt Vater und Sohn oder sind es Chef und Angestellte oder Chefin und Co-Chefin? Also so fängt es an und es ist eigentlich erstmal so ein kleiner Punkt und da bilden sich so ja, wie konzentrische Kreise drumherum so ein Umfeld. Und bei diesem Buch war es tatsächlich so, dass ich zuerst das Problem hatte. Also eine psychologische Extremsituation einer Figur, die mich total neugierig gemacht hat und wo ich mich gefragt habe, wie geht es jemandem in so einer Situation? Wie kommt man damit klar? Und ausgehend von dieser Problemstellung oder von dieser zentralen Frage habe ich mich diesem Thema angenähert und habe natürlich auch mit Hilfe von Personal versucht, das weiter. Es ist so fast wie Bildhauern. Man hat da so einen groben Klotz und ein Fragezeichen und fängt dann an. Und es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, falsch abzubiegen am Anfang. Und ich tue es sehr oft. Es gibt einen Friedhof der Darlings. Manche fliegen erst zum Schluss raus. Das sind so die wunderschönen Sätze, an denen ich klebe und wo ich denke, nein, die müssen da rein. Und irgendeine erbarmungslose Lektorin sagt, nein, die müssen besser raus. Aber auch schon am Anfang fliegt ganz viel raus, was zu schrill ist, was zu unglaubwürdig ist, was nicht passt oder wo die Figuren sich weigern zu kommunizieren. Es ist richtig, es ist Forschungsarbeit. Ich weiß selten am Anfang, wo es genau lang geht und wie die Geschichte enden wird. Aber diese Anfänge, in denen noch alles beweglich ist, die gefallen mir. Ich bin jetzt mit dem nächsten Buch genau in der Phase und kann herzlich wenig darüber erzählen, außer dass ich so auch jetzt gerade dabei bin, so die Klötzchen zu schieben und die Personen zu befragen, wer seid ihr eigentlich? Und genauso hat es mit dieser Geschichte auch angefangen.
Also ein bisschen wie so ein Spielbrett, auf dem man dann die Steine hin und her schiebt.
Ja.
Viele schreiben ja so regelrechte Biografien für ihre Figuren auf, ne? Machst du das auch? Also wie viel mehr weißt du über deine Figuren, als wir als Leserinnen dann über sie erfahren? Also Marlene zum Beispiel ist eine Frau in Trauer, in Wut, die so ein bisschen auch resigniert, die unnahbar ist ihren Stiefkindern gegenüber, die keine Hilfe annehmen will. Eigentlich hat sie abgeschlossen auch mit ihrem Leben. Wie viel mehr weißt du über sie, was wir nicht wissen?
Also ich bin tatsächlich sehr begeistert von diesen Biografien, weil ich finde, dass das im Sound oder sagen wir mal so in meiner Art, diese Person zu beschreiben, sehr wohl sich niederschlägt, auch wenn diese Informationen konkret niemals ausgesprochen werden. Was für eine Schülerin Marlene zum Beispiel war. Ihre Eltern spielen in dem Roman überhaupt keine Rolle, aber ich weiß, was sie für Eltern hatte, was ihre Beziehung zu den Eltern war, ob sie in den Kindergarten gegangen ist, ob sie Blockflöte gespielt hat, ob sie Handball gespielt hat. Also all diese kleinen Details, die mich interessieren und die ja auch so eine Person erklären, die finde ich total wichtig und ich finde es auch spannend, mir am Anfang solche Dinge auszudenken und vor allen Dingen dann, wenn ich so eine Person doch sehr fern von mir selbst, von meiner eigenen Persönlichkeit anlege. Ich behaupte, dass es tatsächlich in Dialogen oder Interaktionen einen Unterschied macht, ob ich weiß, dass Marlene Blockflöte gespielt hat. Ja, sie hat übrigens Blockflöte gespielt nee, und überhaupt nicht gut und überhaupt nicht gerne, aber sie hat es ein paar Jahre durchgezogen. Ich habe das eigentlich von Anfang an gemacht mit meinen Figuren und das macht großen Spaß. und macht, dass ich mich sicher fühle beim Erzählen, weil wir kennen uns einfach und was ich dann von ihr letztendlich preisgebe, das spreche ich dann mit Marlene ab, ob das jetzt wirklich wichtig ist für die Geschichte. Aber ich finde, das ist eine gute Sache.
Marlenes Leben nimmt ja eine Wendung, als Jack bei ihr einzieht. Jack ist ein Klempner, sie ruft ihn, weil ihr Wasserhahn kaputt ist und dann befreunden die sich beide. Und Jack ist eine tolle Figur, also ein Klempner, der ihr früherer Schüler war. Also sie war Lehrerin in der Grundschule und er ist außerdem ein fantastischer Koch. An welcher Stelle ist er in die Geschichte geflutscht?
Ich erzähle jetzt mal die Spin-offs, das, was rausgeflogen ist gleich zum Anfang, weil wir ja schon bei dem Thema waren. Am Tag nach Marlenes Geburt kam Jack zu mir. Allerdings kam er auf eine sehr schräge Art und Weise. Ich hatte nämlich ganz am Anfang vor, als ich an einem Wochenende mit auch schreibenden Freundinnen unterwegs war und ich ihnen das allererste Mal von dieser Idee erzählte, da war Jack noch jemand, der ein Fallschirmspringer war und einen Absturz in ihrem Garten simuliert hat. Und nein, den Absturz hatte er, aber es war jetzt irgendwie keine große Sache. Er ist da gelandet in ihrem Garten, aber er hat eine Amnesie simuliert. Das fand ich super toll, diese Idee, weil er dadurch keine Geschichte hatte und keine Geschichte reinbringt, sondern quasi das leere Blatt war, was Marlene beschreiben konnte. Alle fanden die Idee super mit dem Fallschirmspringer. Der hat am meisten Applaus gekriegt im Vorfeld, bis ich dann mal mich hingesetzt habe und mich ernsthaft gefragt habe, was es für einen plausiblen Grund geben kann, warum dieser Mann in ihrem Garten und wo er herkommt und warum. Also ich brauche die Logik ja irgendwie schon, auch wenn es eine haarsträubende Logik ist. Und da kam der Moment, wo ich Jack oder jedenfalls in der Form als Fallschirmspringer loslassen musste. Das war ein bitterer Moment, aber
eine gute Entscheidung, sag ich mal so als Leserin.
Ja, ich denke auch. Und dass Jack dann ein ehemaliger Schüler von ihr war, kam dann praktisch als Entschädigung für das Loslassen dieser verrückten Idee. Und auch die Sache mit dem Kochen, die war dann sehr schnell da. Und weil Kochen und Essen einfach so eine wunderbare Sache ist, um Menschen wieder in ihren Körper reinzubringen. Und das ist ja, egal was die Gründe sind, Marlenes großes zentrales Problem am Anfang, die ist ja überhaupt nicht mehr in ihrem Körper drin. Und Essen ist so eine wunderbare, subtile Form, jemanden ein bisschen Bodenhaftung zu geben. Und wenn es dann auch noch Gutes Essen ist, von einem begabten Koch zubereitet, dann ist das einfach ein unspektakulärer Weg, um Marlene erstmal so ein bisschen zu grounden und ihr den Boden für weitere Aktionen und Handlungen zu geben, die diese Geschichte dann braucht.
Eine sehr große Rolle in deinem Roman spielt auch der Song Time After Time. Spielt er auch in deinem eigenen Leben eine wichtige Rolle?
Er spielt insofern eine Rolle, als dass das ein Song ist, den ich irgendwie immer sehr geliebt habe und gemocht habe und Cyndi Lauper auch für eine tolle Künstlerin halte. Damals, als er in den 80ern im Radio oft gespielt wurde, habe ich den Text nicht immer so richtig verstanden und war mir nicht so sicher, ob es wirklich ein trauriges Lied ist und Liebeskummer ist oder ob jemand gestorben ist. Aber als ich den Text dann mal gelesen habe, hat er mir noch besser gefallen. Aber Musik spielt tatsächlich in meinen Geschichten und wird es, glaube ich, zukünftig auch. Ich glaube, ich werde kein Buch schreiben können, wo nicht mindestens ein Song benannt und thematisiert wird, weil sie so viel definiert und erklärt. Ein einziges Lied erzählt eine ganze Geschichte und berührt sowohl Persönliches als auch eben Temporäres. Und das finde ich toll, das kann nur Musik. Und in dem Fall hat dieser Song natürlich auch eine besondere Aufgabe. Und ich glaube, darüber können wir tatsächlich sprechen, ohne zu spoilern, dass er irgendwann dazu auch mitgehört zu Marlenes Wandlung und zu ihrem Mut, was Neues auszuprobieren, dass sie dieses Lied am Ende auch singen wird.
Wie ist es denn beim Schreiben eigentlich? Also was brauchst du, um schreiben zu können? Ist es da auch Musik, die immer mal wieder im Hintergrund läuft oder die dich in so eine Schreibstimmung bringt? Brauchst du deinen Schreibtisch in einer ganz bestimmten Anordnung? Hast du da solche Rituale?
Okay, jetzt kommt hier das Geständnis. Ich schreibe meine Bücher im Bett. Ich habe mir abgewöhnt, also ich habe meinen Laptop. Natürlich ist mein Bett gemacht und sieht anständig aus. Ich liege nicht in meiner zerwühlten Bettwäsche da. Aber ich habe festgestellt, dass es nichts Rückenschonenderes gibt, als angelehnt an meine Rückenlehne meinen Laptop auf dem Schoß zu haben und zu tippen und zu schreiben. Auf die Idee gekommen bin ich, weil ich tatsächlich wahnsinnig gerne abends und nachts schreibe und dann eher so tagsüber erstmal entweder völlig begeistert oder völlig entsetzt durchlese, was ich in der Nacht geschrieben habe, aber dann eher so ein bisschen editiere und redigiere oder ergänze oder wegschmeiße. Aber dass tatsächlich dieser Ort der friedlichste überhaupt ist und der entspannendste und rückenfreundlichste. Mit Musik dazu geht leider überhaupt nicht. Ich wünschte, es wäre so, aber mich lenkt Musik total ab.
Ja, du bist gar nicht die Einzige, die gerne im Bett schreibt. Wir hatten das schon hier auch bei Orte und Worte mit Franz Hobel, den mein Kollege Stefan Oschwart in Wien getroffen hat. Auch er schreibt seine Bücher im Bett, hat er verraten.
Toll, das wusste ich nicht. Ich bin nicht allein, das ist schön.
Genau. Reden wir doch mal über Bücher, andere Bücher, die dich inspirieren oder inspiriert haben. Hast du auch ein Buch, das du gerade liest, das du mir und unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen möchtest?
Ich habe das Buch Frühjahrskollektion von Christine Koschmider mitgebracht. Ich habe die 60er zwar die Zeit, in der das Buch spielt, im Wesentlichen, also die Jetztzeit ist so um 1964 rum, da bin ich gerade eingeschult worden und da hat man natürlich jetzt nicht so die super Erinnerungen, aber die Atmosphäre in dieser Zeit hat Christine Koschmider so wahnsinnig präzise und detailverliebt recherchiert und wiedergegeben, dass man beim Lesen also förmlich riecht, wie es damals gerochen hat in der Zeit. Und sie hat Dinge erzählt, die mir nicht so klar waren, obwohl ich ein Kind dieser Zeit bin, obwohl ich weiß, dass der Mief in der Bundesrepublik, der Nazi-Mief damals auch noch immer in den Wohnstuben hing und dass so viele sich eine berufliche Identität auf dem Verschweigen von Zusammenhängen, die in den Kriegszeiten und Vorkriegszeiten stattgefunden haben, dass es einfach weitergemacht wurde, weiß ich auch. Aber so gut beschrieben hat es lange niemand mehr. Sie hat das Beispiel Mode, Frühjahrskollektion, daher der Titel. Es geht um eine deutsche Ehefrau, die Badeanzüge designt für Frauen mittleren Alters und deren Tochter Mannequin, wie man damals sagte, und nicht Model ist. Also man erfährt viel über Mode, aber alle haben irgendwie ordentlich Dreck am Stecken. Die hat schon die Kleider, die sie früher produziert haben, wurden im besetzten Polen von Juden, von Zwangsarbeitern produziert. Und darüber wird jetzt nicht mehr gesprochen. Und diese ganze Scheiße droht aufzufliegen und knickt ihre Karriere als Modedesignerin. Aber sie kommt damit durch, weil die Leute halten zusammen. Und sie arbeitet dann für Neckermann oder sie macht dann diese ganze Geschichte mit Neckermann, der ja auch eine finstere Vergangenheit hat, der aber nahtlos dann das Nachkriegsdeutschland mit Katalogen beliefert und mit der Katalogware beliefert hat und diesen Versandhandel erst gegründet hat. Das wird alles ganz wunderbar detailliert aufgezeigt und die Zusammenhänge, die Finsteren dahinter beschrieben, auch was es damals bedeutete, Model zu sein. Also das alles packt sie in einem schönen und sehr kompetent erzählten Roman zusammen, der mir sehr viel Erleuchtung und Aha-Erlebnisse gebracht hat und darüber hinaus auch sehr unterhaltsam ist.
Großartig. Das packe ich gleich auf meine Liste. Ich habe mitgebracht den neuen Roman von Rachel Kushner, See der Schöpfung. Rachel Kushner ist ja eine US-amerikanische Autorin, preisgekrönt, war mit diesem Buch tatsächlich für den Booker Prize im letzten Jahr nominiert. Und ich muss sagen, ich habe diesen Roman wirklich mit Begeisterung gelesen. Es ist auf den ersten Blick eine Spionagegeschichte. Und zwar erzählt sie die Geschichte von Sadie. Sadie ist von der CIA gefeuert worden nach einem missglückten Einsatz. Und jetzt ist sie verdeckt für eher dubiose Auftraggeber im Einsatz. Diese Auftraggeber lernt man nicht genau kennen. Sie kommen irgendwie aus dem Wirtschafts- und Privatsektor und ihr neuester Auftrag führt sie eben in die südwestfranzösische Provinz. Und hier soll sie eine Gruppe von Umweltaktivistinnen und Aktivisten unterwandern, denn ihre Auftraggeber fürchten, dass diese Kommune, die sich da gebildet hat, diese Selbstversorgerkommune, einen Anschlag plant auf die riesigen Wasserbassins, die es dort gibt, die für die industrielle Massenlandwirtschaft da errichtet werden und eben auch ein Problem für die Grundwasserversorgung darstellen. Sadie schleicht sich jetzt ein in diese Kommune und hat den Auftrag und auch die Absicht, sie zu zerstören und hackt sich auch aus diesem Grund in den E-Mail-Verkehr des Kommunenanführers sozusagen und einem Mann namens Bruno Lacombe ein. Das ist ja in der auf eine Art ihr geistiger Anführer und Inspirationsquelle dieser Kommune. Auch er ist auf der Suche nach alternativen Lebenswegen und nach einer Utopie und sucht Antworten in der Vergangenheit. Das ist so ein Alt-68er, der zurückgezogen in einer Höhle wohnt seit Jahrzehnten und von dort eben philosophische Auslassungen über das Wesen der Menschheit verschickt. Hier kommen die Neandertaler ins Spiel, für ihn die bessere Spezies Mensch. Im Text heißt es, wir sitzen in einem funkelnden, führerlosen Wagen und steuern auf die Auslöschung zu. Und er sucht nun Antworten darauf, wie wir doch noch aus diesem Wagen vielleicht aussteigen könnten. Und Sadie muss jetzt also feststellen, während sie diese E-Mails liest, dass da etwas auch mit ihr passiert, dass da ein unterschwelliger Wandel einsetzt, dass sie sich diesem Bruno auf irgendeine Art doch verbunden fühlt. Und dieser Roman, das klingt jetzt vielleicht überfrachtet, er ist es aber wirklich überhaupt nicht. Der hat auch einen großartigen Humor und auch wirklich einen großartigen Sinn für Absurdes und Skurriles, ohne eben schrill zu sein. Und Rachel Kushner schafft es, ja, eine wirklich unterhaltsame Spionagegeschichte zu verknüpfen mit philosophischen Grundsatzüberlegungen, mit einer Aussteigergeschichte. Und das alles in einer Sprache, die wirklich leuchtet und sprüht und funkelt. Für mich war dieser Roman wirklich ein ganz großartiges Erlebnis.
Sagst du die Übersetzerin dann eigentlich auch noch?
Das ist ein guter Hinweis. Vielen Dank. Ja, übersetzt wurde der Roman aus dem Englischen von Bettina Ababanel.
Das ist, weil du auch von dieser Sprache geredet hast. Und so eine funkelnde Sprache aus dem Englischen ins Deutsche reinzubringen, ist einfach große, große Kunst. Und ich war auch einfach neugierig. Und ich selber habe Sachbücher übersetzt. Ich habe also keine Literatur, was ich gerne gemacht hätte, aber jetzt wird es wahrscheinlich, fange ich damit nicht mehr an auf meine alten Tage, aber ich habe einen Riesenrespekt davor.
Wir sind jetzt irgendwie hier auf dieser Bank hängen geblieben, ne? Am Urnengräberfeld.
Wir haben Grimm immer noch nicht gefunden.
Nein.
Und werden wahrscheinlich hier wieder gehen, ohne das Grab gesehen zu haben, beziehungsweise ohne verifiziert zu haben, ob sie nicht doch ein schickes Mausoleum haben oder einfach nur so einen Hinkelstein.
Komm, wir gucken noch mal, jetzt auf dem Rückweg.
Genau.
Wissen Sie, wer hier alles liegt?
Nein.
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 Nee.
Oben gingen die Brüder Grimm.
Ja, wo, die
hatten wir gesehen.
Wo waren die denn?
Den Jan hoch, ganz hoch, fast oben am Ende. Sind so Stingeln
mussten. Da waren wir ziemlich nah dran.
Da waren wir ziemlich nah dran, ja.
Es ist ja auch ein wunderschöner Friedhof.
Ja, ist mit einer der ältesten hier bei uns in West-Berlin.
Das heißt, Sie sind hier oft?
Na, wir haben hier, wo wir hin müssen. Und gucken uns schon mal ein Grundstück aus.
Ja.
Ja. Damit wir wissen, wo wir mal hinkommen.
Ja.
Einen schönen Tag.
Ihnen auch. Vielen Dank. Sollen wir es noch mal wagen zu den Gebrüdern Grimm?
Ja. Also wenn schon, denn schon.
Müssen wir jetzt den Berg noch mal hoch ein Stückchen. Wir gehen und schweigen. So, also hier ist jetzt ein... Ach da!
Wir sind auch achtlos praktisch da vorbeigegangen. Ja. Guck mal, wir hatten die Grimms im Rücken.
Stimmt, wir haben die ganze Zeit mit den Gebrüdern Grimm im Rücken gesprochen. Ja, ich habe irgendwie so ein ganz aufwendiges Grabmal erwartet, aber das sind einfach so graue Stelen.
Auguste, Hermann, Rudolf, Wilhelm und Jakob.
Ja.
Und die letzten beiden waren ja die,
ja,
die Sammler und Erzähler.
So, wir haben die Gebrüder Grimm gefunden, Mission erfüllt. Ich danke dir sehr, Susanne, für dieses Gespräch und für deine Zeit.
Und ich danke dir für deine Fragen, Nadine. Das war sehr schön mit dir.
Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss. Danke.
Nadine war mit Susan Pastor auf dem Friedhof, und zwar auf dem St. Matthäus-Kirchhof in Berlin-Schöneberg, wo auch die Gräber von Rio Reiser, Rudolf Virche und den Brüdern Grimm sind. Wir haben es gerade gehört. Aber sag mal, dieses Buch von Susan Pastor, wäre das ein Roman für mich? Also ich muss sagen, jetzt beim Zuhören habe ich total große Lust gekriegt, den auch zu lesen.
Ich denke schon. Das ist auf jeden Fall ein Roman, habe ich mir gedacht, der wieder nach einer Verfilmung schreit. Der ist so packend erzählt, mit wirklich überzeugenden Charakteren, sympathisch, warmherzig, witzig. Es gibt Karaoke-Einlagen und Koch-Sessions, was fürs Herz. Aber es ist niemals kitschig oder rührselig. Es ist unterhaltsam, aber hat Tiefgang. Also ja, es ist ein Familien- und Freundschaftsroman, der zwar Tod und Suizid behandelt, aber auch von Aufbruch und neuem Mut erzählt. Ich glaube, ziemlich viele können hier was mit anfangen.
Wer wie ich neugierig geworden ist, von hier aus weiter, so heißt das Buch von Susan Pastor, ist erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch, hat 256 Seiten und kostet 24 Euro. Und alle Infos zu den Büchern dieser Folge findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Es lohnt sich auf jeden Fall, da reinzugucken. Abonniert uns gerne und lasst uns auch gerne Kommentare da.
Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge von Orte und Worte in der ARD-Audiothek und auf anderen Podcast-Plattformen. Und natürlich könnt ihr uns auch auf den Seiten von Radio 3 oder RBB 24 Inforadio hören. Und ich habe zum Schluss noch einen Podcast-Tipp für euch. The End mit Bestatter und Trauerbegleiter Erik Wrede aus Berlin. Der spricht mit prominenten und vielen nicht prominenten Gästen über den Umgang mit Trauer, Verlust und Abschied, aber auch über Themen wie Tatortreinigung und neue Beerdigungsformen. Jeden Monat gibt es eine neue Folge, auch in der ARD-Audiothek. The End, produziert von Radio 1. Mein Tipp.
Also jetzt gehe ich hier raus mit einem Buchtipp und mit einem Podcast-Tipp. Vielen Dank, Nadine. Und diese Folge von Ort und Wort ist hiermit zu Ende. Ich sage tschüss, ich bin Anne-Dore Krohn.
Und ich bin Nadine Kreuzhaler. Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzhaler. Technik Angelika Schäfer. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.